Ich freue mich riesig, dass ich heute hier sein darf und dass ich euch heute durch den Vormittag begleiten darf mit meiner Predigt heute. Es ist schon eine andere Situation, nicht so für mich, weil sonst kennt ihr mich ja eher so als Gottesdienstleiter. Und jetzt darf ich hier stehen und darf das Wort Gottes verkündigen. Und ich finde es einfach wunderbar, wie wir als Gemeinde so mit unseren Kindern gemeinsam einen Gottesdienst starten können, oder? Es ist schon wirklich wunderschön. Ja, ich freue mich, wie gesagt, riesig, dass ich da sein darf und ich habe etwas mitgebracht. Es ist eine wirklich unglaubliche Geschichte, die mein Herz sehr, sehr stark berührt hat. Und ich hatte irgendwie so den Eindruck und das Gefühl, das darf ich nicht für mich behalten, sondern das möchte ich einfach weitergeben. Und das ist der Grund, warum ich jetzt auch hier bin. Ich habe dann die Predigt geschrieben, haben Daniel gesagt, ja, wenn du mal irgendwie Hilfe brauchst, ich bin bereit. Und ihr kennt ihn ja, das geht dann sehr, sehr schnell des Öfteren. Und ja, jetzt bin ich da und ich freue mich richtig sehr, weil es mein Leben ein Stück weit verändert hat. Und ich wünsche mir, dass ihr euch jetzt hineinfühlen könnt in diese Situationen von dieser Familie, von dieser Frau, wo es heute geht. Und versucht einfach, das mitzufühlen, was dort passiert ist, was dort geschehen ist, dass ihr das einfach ranlässt an euch. Jetzt habe ich euch richtig aufgewärmt diesbezüglich. Gell? Genau. Gut, der Bibeltext, um den es heute geht, mit dem möchte ich gerne starten. Und zwar, schauen wir, dass die Folie da noch kommt. Genau. Es geht heute um den Vers im Matthäus-Evangelium, Kapitel 22, Vers 37 bis 38. Und dort lesen wir Folgendes. Jesus antwortete, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot, aber gleich wichtig ist ein zweites, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Diese Bibelverse beschäftigen mich schon viele, viele Jahre. Immer wieder fordern sie mich heraus. Ich grüble nach. Ja, was heißt denn das? Es war auch so, zur damaligen Zeit hat ein Pharisäer Jesus herausgefordert und gefragt, ja, was jetzt wohl das wichtigste Gebot ist, an das wir uns halten sollen. Und das war die Antwort von Jesus. In wenigen Sätzen wird das wichtigste Gebot, das Jesus uns gegeben hat, zusammengefasst. Und wenn ihr das so hört oder wenn ihr das so lest, was bedeuten diese Verse für dich? Ich glaube, jeder hat so seine eigenen Bilder im Kopf, wenn er darüber nachdenkt, nicht wahr? Hast du dir schon mal die Frage gestellt, was heißt denn das, liebe Gott von ganzem Herzen? Was bedeutet das? Machen wir ein praktisches Beispiel. Ich bin eher so der Praktiker und nicht so der Theoretiker. Morgen in der Früh haben wir Montag. Da freuen wir uns alle dann immer wieder auf Montag. Bis auf die Pensionisten vielleicht. Das könnte ja auch noch sein. Aber am Montag, dann klingelt in der Früh der Wecker. Du wachst auf. Ein neuer Tag beginnt. Was bedeutet dieser Vers? Liebe den Herrn, deinen Gott von ganzem Herzen. Was bedeutet das für deinen Alltag, wenn du dich durch deinen Alltag kämpfst? Im zweiten Teil lesen wir, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Jetzt wird spannend. Bleiben wir bei unserem Beispiel. Morgen in der Früh klingelt der Wecker. Du machst die Augen auf. Das Erste, was ich sehe, ist meine wunderschöne Frau neben mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Wie begegnest du deinen Mitmenschen, deinen Arbeitskollegen, deinen Kindern? Deinen Mann, deiner Frau. Oder noch besser, wie begegnest du dir selbst in der Früh? Wir sollen uns ja auch annehmen, wir sollen uns akzeptieren, wir sollen dankbar sein, so wie uns Gott erschaffen hat. Und ich stelle mir das dann so vor, du schaust wie ich wahrscheinlich in den Spiegel in der Früh und je nachdem freust du dich oder auch nicht. Sind wir uns ehrlich, irgendetwas hat jeder zum Aussetzen, oder? Ist doch so. Vielleicht denkst du dir, meine Güte, bei den Haaren, da wird es auch immer lichter, wird es auch immer weniger. Oder die Augenränder, unglaublich, war harter Abend gestern. Oder diese Falten im Gesicht, die werden auch nicht weniger, aber sind ja zum Glück nur Lachfalten. Oder die einen oder anderen stehen auf die Waage, schauen drauf und denken sich auch ihren Teil, vielleicht wäre die Schlachtpartie doch nicht so eine gute Idee gewesen gestern und so weiter. Genau. Und vielleicht denkst du dir jetzt, wie soll ich meine Mitmenschen lieben, wie soll ich Gott lieben, wenn ich mich selber ab und zu überhaupt nicht ausstehen kann. Kennt ihr solche Situationen? Ich schon. Was hat sich Jesus Christus bei seiner Aussage dabei gedacht? Was hat er da gemeint? Ich meine, ich bin Christ, das steht fest. Und wenn ich diese Verse ernst nehme, was ich sollte, weil Jesus ja gesagt hat, das sind die wichtigsten Gebote, die uns gegeben hat, dann sollte ich ja leuchten, ich sollte ja einen Unterschied machen, ich sollte Salz und Licht sein in dieser Welt. Das klingt so wunderschön. Und ich komme ab und zu an den Punkt, dann schaue ich auf mein Leben und denke mir, naja, so ganz hast du das Ganze ja nicht im Griff, oder? Und so diese Priorität, die Jesus haben sollte, die hat er oft nicht in meinem Leben. Und ich komme an diesen Punkt, wo ich dann wieder sagen muss, Herr Jesus, bitte verzeih mir einfach, dass du nicht die Priorität hast, die du in meinem Leben haben solltest. Und das ärgert mich dann. Kennt ihr das? Wenn ihr wieder mal das Gefühl habt, ihr habt versagt. Ach, mich ärgert das. Und als ich wieder mal an so einem Punkt war und mich das wieder mal beschäftigt hatte, bin ich auf ein extrem berührendes Buch gestoßen, durch Zufall. War natürlich kein Zufall. Und dieses Buch heißt Die Zuflucht von Corrie ten Boom. Die einen oder anderen kennen es vielleicht von euch schon, haben das schon gelesen. Ich denke, es ist eine super gute Wiederholung heute. Ich werde euch einen Teil aus ihrem Leben erzählen, wie es ihr ergangen ist. Es ist eine super tolle Wiederholung, sich mit dem auseinanderzusetzen. Und für alle anderen werde ich jetzt einfach ihr Leben kurz erzählen. Und auch im Hinblick auf diesen Vers, wo wir vorhin gehört haben, was so das Zentrum sein wird. Und ich wünsche mir einfach, dass es euer Herz auch so berührt, wie es mein Herz berührt hat. Weil es wirklich eine unglaubliche Geschichte ist. Corrie ten Boom wurde 1892 in Holland geboren. Ihre christliche Familie, man sieht jetzt hier ein paar Bilder, ihre christliche Familie wohnte in Haarlem in Nordholland. Ihr Vater Kasper, ich finde dieses Foto so genial von ihm oben rechts, er war Uhrmacher und hatte in Haarlem ein kleines Geschäft, einen Familienbetrieb. Und Corrie liebte ihren Vater sehr. Und mit ihren Geschwistern Betsy, Nolly und Willem leben sie gemeinsam im oberen Stock eines kleinen Hauses in Haarlem. Im Laufe ihres jungen Lebens musste Corrie schon einiges mitmachen. Sie musste einiges durchmachen. Im Alter von 29 Jahren starb ihre Mutter. Das war natürlich ein großer Verlust für sie. Und auch mit der Liebe hat es nicht so ganz hingehauen. Sie war mal unsterblich verliebt in einen Mann. Sie hat sich Hoffnungen gemacht. Er hat ihr auch so, wie Männer halt so sind wahrscheinlich, auch ein bisschen Hoffnungen gemacht. Und irgendwann kam er dann aber mit einer anderen Frau um die Ecke und hat dann gesagt, diese Frau heirate ich. Und das war dann für sie wirklich, sie war verletzt, sie war enttäuscht. Und zusammenfassend kann man sagen, die ersten Jahre war es so, dass sie einfach ein Leben gelebt hatte zu einer anderen Zeit, aber so wie wir. Also sie hat Schicksalsschläge erlitten, Verlust von ihrer Mama. Das kennen auch einige von uns, wenn jemand, der uns nahe liegt, stirbt. Sie hat Enttäuschungen erlebt, immer wieder. Also eigentlich ein, sagen wir mal, ein normales Leben. Aber das war noch lange nicht alles, denn es kam noch viel schlimmer. 1940 überfiel Adolf Hitler Holland. Corrie sah, wie die Juden immer mehr verfolgt wurden. Es war schrecklich. Jeden Tag verschwanden andere Leute aus der Nachbarschaft. Sie wurden entführt und kamen nicht mehr zurück. Eines Tages sagte Corrie zu Jesus, ich biete dir mein Leben an zur Hilfe für die Juden, auch wenn ich dabei umkommen sollte. So wurde das Haus von der Familie ten Boom bald ein Zentrum für verfolgte Juden. Es wohnten von nun an ständig mindestens 4 Juden und zwei Widerstandskämpfer aus dem Untergrund von Holland bei ihnen im Haus. Und für den Fall einer plötzlichen Razzia durch die Gestapo hatte man für sie, für die Juden und für die Widerstandskämpfer ein geheimes Versteck im Haus hergerichtet. Man sieht es hier unten rechts. Man hat einfach in einem Zimmer eine zusätzliche Wand eingezogen und damit zum Spezialzugang konnten sie dort hineingehen. Im Februar 1944 stürmte die Gestapo das Haus. Jemand hatte die Familie Zimboum verraten. Jemand hat ihr Vertrauen missbraucht, ihre Gutmütigkeit voll und ganz ausgenützt. Corrie, ihre Schwester und ihr Vater wurden verhaftet. Es war ein riesengroßer Schock für sie. Die Juden und die Widerstandskämpfer, die konnten sich noch rechtzeitig in dem Versteck verstecken. Die haben es noch geschafft und sie mussten sich 2 Tage dort verstecken. Sie mussten dort ausharren. Sie hatten nichts zu trinken und nur sehr wenig zu essen. Das Haus blieb unter Aufsicht von der Gestapo und trotzdem schafften es die Juden mit den Widerstandskämpfern, 2 Tage später sich zu befreien und konnten verschwinden. Corrie und ihre Schwester Betsy kamen zunächst in ein Gefängnis. Es war eine Einzelzelle. Die Zelle war bitterkalt. Es war ein fürchterlicher Ort. Die Decken und die Pritschen, auf denen sie schlafen mussten, die stanken schrecklich. Dazu kam die tödliche Langeweile und die riesengroße Sorge um ihre Angehörigen. 10 Tage, nachdem sie inhaftiert wurden, der nächste große Schock, ihr Vater Kaspar starb im Alter von 84 Jahren im Gefängnis. Corrie war ganz allein in ihrer Zelle, hatte jetzt auch noch ihren Vater verloren. Sie wusste nicht, was auf sie zukommt. Sie hatte schreckliche Angst. Als sie noch zu Hause waren, gingen immer wieder fürchterliche Gerüchte herum, was mit den Leuten passiert, die entführt wurden. Jetzt war sie eine davon. Während dieser Zeit schöpfte Corrie Kraft aus einer kleinen Bibel, die ihr jemand ins Gefängnis geschmuggelt hatte. Sie las die Bibel. Sie las, wie Jesus Christus an seinem Tod am Kreuz, an Ostern, den Tod besiegte. Könnte dann nicht vielleicht aus dieser Katastrophe etwas Gutes geschehen? Vielleicht auch erst nach dem Tod. Solche Gedanken gingen ihr durch den Kopf. Gebetet hat Corrie, sie hat gebetet Tag für Tag, Stunde für Stunde. Und auch im Gefängnis hörten diese schrecklichen Gerüchte nicht auf. Immer wieder hörten sie von diesen Konzentrationslagern. Und eines ihrer Gebete war, bitte Herr, lass mich nicht ins KZ kommen, Herr. Bitte verschone mich. Ich flehe dich an, Herr, bitte. Gott hat all die Gebete von Corrie nicht erhört. Die kämpfenden Armeen der Alliierten kamen näher und näher. Darum wurden Corrie und ihre Schwester zusammen mit vielen Mitgefangenen im September 1944 nach Deutschland in das berüchtigte KZ, Frauenkonzentrationslager in Ravensbrück gebracht. Die Fahrt in dem geschlossenen Güterwaggon, der war in den total überfüllten Güterwaggon, dauerte 3 Tage. Sie wurden hineingepfercht wie Tiere. Es gab nichts zu essen, gab nichts zu trinken. Es war eine qualvolle Zeit für sie, allein dieser Transport. Bei der Ankunft in Ravensbrück konnte Corrie trotz mehrmaliger, strengster Leibesvisitation wie durch ein Wunder ihre Bibel mit ins Lager nehmen. Die Baracke, sie war total überfüllt. Das Strohlager war voll von Flöhen. Sie war entsetzt. Sie war so entsetzt. Es war so ein schrecklicher Ort. Aber Betsy, ihre Schwester, sie sagte, wir sollen Gott für alles danken, also auch für diese Flöhe. Das versteht doch kein Mensch, oder? Täglich mussten die Frauen um 33 Uhr aufstehen. Um 4.30 Uhr mussten sich alle im Hof aufstellen. Bis dahin gingen sie 1 Stunde durch diese Lagerstraßen und beteten zu Gott. Und diese Stunde war für sie wie ein Stück Himmel in dieser Hölle. Anschließend mussten die Frauen 11 Stunden Schwerarbeit leisten, Dafür bekamen sie nur sehr wenig zu essen. Sie wurden unmenschlich behandelt. Wiederholt wurde vor ihren Augen eine Frau zu Tode geprügelt. Es war schrecklich. Abends las Cori den Frauen in der Baracke aus der Bibel vor. In der Baracke lebten Frauen unterschiedlichster Konfessionen. Es waren Juden, Katholiken, orthodoxe Christen. Teilweise mussten die Frauen sich untereinander übersetzen, weil sie die Sprache, sie konnten Deutsch nicht. Sie lasen ihnen aus der Bibel vor. Darauf stand die Todesstrafe, wenn man sie erwischt. Aber nie betrat eine Aufseherin zu dieser Stunde diese Baracke. Und überhaupt kamen sie nur sehr selten in diese Baracke. Und später entdeckten die freien Frauen auch, warum. Es war wegen den Flöhen. Keiner der Aufseherinnen wollte sich mit den Flöhen anstecken. Die Schwestern Cori und Betsy, sie sprachen oft von Jesus Christus und seiner Liebe. Sie lasen den Frauen in dieser furchtbaren Baracke Geschichten aus der Bibel vor und erklärten ihnen das Evangelium. Viele der Frauen starben mit seinem Namen auf den Lippen. Dann kam der kalte Winter, der bitterkalte Winter, das stundenlange Stehen auf dem Hof in der dünnen Häftlingskleidung wurde zur Qual. Coris Glaube war manchmal am Zerbrechen, aber immer wieder fühlte sie, wie Jesus sie half. Immer wieder erlebten sie Gottes Kraft, Gottes Hilfe. Und eines Tages im Dezember sagte Betsy, Gott hat mir heute Nacht ein Haus gezeigt, in dem wir nach dem Krieg KZ-geschädigte Menschen aufnehmen sollen. Wir werden noch vor Jahresende das Lager verlassen. Wir müssen an allen Menschen müssen wir erzählen, kein Abgrund ist so tief, dass Gottes Liebe nicht hineinreicht. Die Menschen werden es uns glauben, hat sie gesagt. Die Menschen werden es uns glauben, weil wir es selbst erfahren haben. Zwei Tage später starb auch ihre geliebte Schwester Betsy im Alter von 59 Jahren. Sie war zuletzt nur noch Haut und Knochen. Eine Welt brach für Cori zusammen. Zuerst starb ihr Vater 10 Tage, nachdem er inhaftiert wurde. Und jetzt auch noch ihre geliebte Schwester. 4 Tage darauf wurde Cori plötzlich entlassen, wie durch ein Wunder. Später stellte sich jedoch heraus, dass dies nur ein Irrtum gewesen war. Und eine Woche später wurden alle Frauen von ihrem Jahrgang im KZ umgebracht. Silvester 1944 fuhr sie alleine durch das zerstörte Berlin nach Hause. Betsy hatte recht behalten, noch vor Jahresende war Cori in ihre irdische und Betsy in ihre himmlische Heimat entlassen worden. Nach dem Krieg gab Gott Cori in Holland 2 Häuser, in denen KZ-geschädigte Menschen gepflegt wurden. Eines davon sah genauso aus, wie es Betsy im Traum gesehen hatte. Und sie lernte, denen zu vergeben, die ihr so viel Leid angetan haben. Im Alter von 53 Jahren reiste Cori in mehr als 60 Länder für die nächsten 32 Jahre, um ihre Missionsarbeit fortzuführen. In vielen Ländern berichtete sie über ihr Leiden, über ihr Leben im KZ und darüber, wie ihr Glaube ihr durch diese schreckliche Zeit geholfen hat, diese zu überstehen. Und sie hat mit der Zeit gelernt, wie sie den Peinigern verzeihen kann. Viele tausende Leute hörten diese Botschaft von ihr. Cori sprach, ich habe einige Interviews gehört, sie sprach immer ganz einfach und direkt, kennst du Jesus? Bist du ein Kind Gottes? Kein Abgrund ist tiefer als Gottes Liebe. Corrie starb 1983 an ihrem 91. Geburtstag nach längerer Krankheit. Ist das nicht eine unfassbare Geschichte, die man jetzt hier gehört haben? Was musste die Familie, was musste diese Frau, was mussten die alles mitmachen? Es hat mich so tief berührt, als ich das gelesen habe. Und im Buch, ich kann es euch nur wirklich wärmstens empfehlen, es liegt auch hinten auf, da steht noch alles viel, viel ausführlicher. Und es hat mich so tief berührt. Und was mich immer wieder fasziniert hat, ist die Tatsache, wie Corrie und ihre Schwester und ihr Vater und ihre Familie am Glauben an Jesus Christus festgehalten haben. Sie hätten allen Grund gehabt, wirklich allen Grund zu sagen, es gibt kein Gott. Wer solch etwas Schreckliches mitmachen muss, da kann es doch keinen liebenden Gott geben. Das kann doch ein Gott, der uns liebt, nicht zulassen. Seht ihr das auch so? Wie hättest du reagiert an ihrer Stelle, an ihrer Situation, an ihrer Position? Wie hättest du reagiert, wenn dir so etwas zugestoßen wäre? Ich habe mir so oft diese Frage gestellt, aber ich konnte es nicht final beantworten für mich. Ich weiß es nicht, wie ich reagiert hätte. Aber es war nicht so bei Corrie. Sie hat genau das vorgelebt, was Jesus Christus im Matthäus-Evangelium gesagt hat. Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot, aber gleich wichtig ist ein zweites. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Ich habe dann immer gefragt, was ist jetzt der Schlüssel? Das gibt es ja nicht. Was ist der Schlüssel von Corrie? Wie hat sie es geschafft? Was hat ihr geholfen, diese schrecklichen Dinge, wo sie so durchgetragen hat? So viele Grausamkeiten, so viele furchtbare Erfahrungen, was sie mitmachen musste, so viel Elend, was sie gesehen hat. Man will es sich gar nicht vorstellen. Es wurde schlimmer und schlimmer. Selbst in diesen vier Wänden war zu viel Elend, zu viel sinnloses Leiden. Jeden Tag geschah etwas anderes, Unbegreifliches, wurde etwas anderes zu schwer. Wirst du auch das tragen, Herr Jesus? Aber je fremder uns die übrige Welt wurde, desto klarer wurde uns eins. Und das war der Grund, warum wir beide hier waren. Warum andere leiden mussten, wussten wir nicht. Für uns war von morgens bis abends, wenn das Licht ausging, immer wenn wir nicht zum Appell antreten mussten, unsere Bibel der Mittelpunkt eines immer größer werdenden Kreises der Hilfe und Hoffnung. Wie Landstreicher, die sich um ein lodendes Feuer scharen, scharten wir uns um sie, ließen ihre Wärme und ihr Licht in unser Herz dringen. Je dunkler die Nacht um uns herum wurde, desto heller und wahrer und schöner brannte das Wort Gottes. Wer kann uns trennen von der Liebe Christi? Weder Drangsal noch Kummer noch Verfolgung noch Nacktheit, Gefahr noch das Schwert. Nein, in all diesem sind wir mehr als Überwinder durch ihn, der uns geliebt hat. Ich blickte mich um, während Betsy las, sah, wie ein Gesicht nach dem anderen sich erhellte. Mehr als Überwinder. Das war kein Wunsch, das war eine Tatsache. Wir wussten es. Wir erfuhren es Minute für Minute. Arm, gehasst, hungrig. Wir sind mehr als Überwinder. Wir werden es nicht, wir sind es. Das Leben in Ravensbrück, das spielte sich auf zwei getrennten, einander ausschließenden Ebenen ab. Die eine, das sichtbare äußere Leben, wurde Tag für Tag furchtbarer. Die andere, das Leben, das wir mit Gott lebten, wurde täglich beglückender. Wahrheit um Wahrheit, Lichtglanz um Lichtglanz. Meine Lieben, der Schlüssel, es war Jesus Christus, der ihr geholfen hat, diese furchtbaren Dinge zu überstehen. Seine unglaubliche Liebe zu uns Menschen, das war der Strohhalm, wo sie sich festhalten konnte. Jesus hat sie durchgetragen. Sie studierte das Wort Gottes, die Bibel, das war das Einzige, was sie hatte. Und sie erlangte immer mehr Erkenntnis, was es geheißt hat, was Jesus Christus am Kreuz für sie gemacht hat. Das Leiden von Jesus am Kreuz, es wurde so real für sie. Das Wort Gottes hat ihr Herz erwärmt und Licht in die Dunkelheit gebracht. Dieses wundervolle Gnadengeschenk von Gott. Corrie war so erfüllt, sie war so erfüllt von dieser Liebe. Meine Lieben, ich habe 3 Punkte, die mir einfach in den ganzen Vorarbeiten, in dieser ganzen Recherchen, die ich gemacht habe, die mir einfach wichtig geworden sind. Und da gibt es auch noch viel, viel mehr, aber das wird einfach den Rahmen sprengen. Und das sind 3 Punkte, die jetzt auch nicht was komplett Neues sind, sondern es sind alles Sachen, wo wir wissen. Aber ich bin einfach so überzeugt davon, dass es einfach einen riesengroßen Vorteil bringt, wenn wir auf diese Themen fokussieren. Wie wir vorhin gehört haben, spielte die Bibel eine ganz zentrale Rolle in ihrem Leben. Und nicht nur bei Corrie, sondern bei der ganzen Familie. Sie hat sich täglich im wahrsten Sinne des Wortes mit der Bibel ernährt. Und ich möchte euch einfach Mut machen. Ich möchte euch Mut machen, wie oft verplempern wir unsere Zeit mit sinnlosen Dingen. Ist es nicht so? Also mir geht es so. Vielleicht bin ich auch der Einzige, ich weiß es nicht. Aber wir verplempern doch so oft Zeit mit sinnlosen Dingen. Und lass dein Herz durch das Wort Gottes erwärmen und Licht in die Dunkelheit bringen. So wie bei Corrie. Das Wort Gottes soll unser Fundament sein, auf dem wir unser Leben aufbauen. Und in unserer Gemeinde gibt es ja immer wieder ganz wunderbare Predigtreihen. Wir starten jetzt ja im Januar wieder mit dem Kolosserbrief. Der Daniel und das Team, die haben da ja wahnsinnige Arbeit geleistet. Es gibt auch Unterlagen für die Kinder und so weiter, dass wir einfach am gleichen Strang ziehen. Und Daniel hat uns auch mehrfach ermutigt, Verse auswendig zu lernen. Ich weiß nicht, wer sich von euch angemeldet hat. Ich habe mich nicht angemeldet, aber ich bin jetzt so weit, dass ich mich jetzt anmelde und ich diese 5 Verse einfach auswendig lernen will, weil ich auch in schwierigen Zeiten schnell diese Verse abrufen möchte. Ich möchte das auch können. Ich weiß nicht, ob es schafft. Daniel, also ich bin dabei. Und wer von euch jetzt auch noch motiviert ist, daran teilzunehmen, soll sich nachher bei mir oder beim Daniel melden. Ich hoffe, wir sind nicht zu spät. Ja, okay. Also ich glaube, wir sind nicht zu spät. Genau, also bitte nehmt das mit und lest in der Bibel. Wisst ihr eigentlich, warum Corrie und ihre Familie solch ein Herz für die Juden hatten? Wisst ihr warum? Im Jahre 1844 startete Wilhelm, das ist der Opa von Corrie, nach einem ergreifenden Gottesdienst, den er besucht hatte, einen wöchentlichen Gebetskreis. Wir würden jetzt heute Kleingruppe dazu sagen, aber er startete 1844 diesen Gebetskreis mit dem Ziel, für das jüdische Volk zu beten und um Frieden in Jerusalem. Wilhelm hat damit 1844 gestartet. Corries Vater Kaspar führte diese Kleingruppe fort, bis 1944 die Familie verhaftet wurde. Also 100 Jahre lang hat diese Familie für das jüdische Volk, für Frieden in Jerusalem, die haben sicher auch für die Familien gebetet, für die Kinder, für die Enkelkinder. Die haben 100 Jahre lang gebetet. Ist das nicht faszinierend? Wie sieht es mit deinem Gebetsleben aus? Betest du überhaupt? Wenn ja, für was? Betest du auch ab und zu so einen Ego-Trip wie ich? Dass es mir gut geht, dass ich gesund bleibe. Also mit mir und ich meine ich jetzt meine Familie natürlich. Dass wir es fein haben, dass wir gesund bleiben, dass wir und. Ego-Trip. Was ja nicht Schlechtes ist, das ist ja auch super. Aber für was betest du? Das ist eine sehr entscheidende Frage, meine Lieben. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass unser Vater im Himmel unsere Gebete hört. Und sofern es sein Wille ist, auch Gebete erhört. Viele von euch wissen, ich liebe diese Kleingruppenarbeit. Das ist einfach für mich etwas, auch ein Stück Himmel auf Erden. Ich finde das so genial. Eine geniale Erfindung, wenn sich Gleichgesinnte ihr Leben miteinander teilen, wenn man miteinander lachen kann, wenn man miteinander weinen kann, wenn man miteinander in der Bibel lesen kann, wenn man sich unterstützen kann, was auch immer, und sich einfach auch mal unter der Woche treffen kann und sich über etwas anderes zu unterhalten, und zwar über etwas Wichtiges. Und das finde ich so eine geniale Idee. Aber wisst ihr, wie es Cores Vater gemacht hat? Er hatte diesen Gebetskreis übernommen von ihrem Vater. Und Cores Vater hat das noch intensiviert, würde man heute sagen. Die haben sich jeden Morgen um 8.15 Uhr getroffen, täglich. Die ganze Familie ist zusammengekommen und auch die ganzen Mitarbeiter von diesem Uhrengeschäft waren dabei. Die haben im Wort Gottes gelesen, die haben gebetet und haben so den Tag begonnen. Voll cool, nicht? Wir treffen uns alle 2 Wochen und ist das schon eine Challenge für manche von uns, für mich auch. Wahnsinnig. Und ich möchte hier auch jeden von euch Mut machen. Ich möchte euch Mut machen. Schnuppert's mal rein in eine Kleingruppe. Es ist eine wunderbare Gelegenheit, wo man mit Gleichgesinnten sich austauschen kann. Wo auch für mich immer wieder so ein Anker ist im Alltag. Wie gesagt, wir lachen gemeinsam, wir lesen in der Bibel, wir beten füreinander, wir weinen gemeinsam, wir unterstützen uns, wenn wir es brauchen. Es ist einfach genial. Und ihr könnt am Welcome Desk, die Interesse daran haben, sich gerne dort melden. Meine Lieben, durch die Bemühungen konnten die Ten Booms das Leben von ungefähr 800 Juden retten. Und sie beschützten zahlreiche Widerstandskämpfer oder Mitglieder vom Widerstand, vom holländischen Untergrund, vor dem sicheren Tod. Und eines ist für mich ganz klar. Cori, sie war definitiv kein Superheld. Sie war ganz sicher kein Superheld. Sie lebte ein Leben wie du und ich. Sie kämpfte mit den gleichen Problemen wie du und ich. Nein, sie kämpfte mit viel größeren Problemen als wie ich und wahrscheinlich wie viele von uns. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, was dich aktuell gerade belastet, was dich gerade stresst. Oder vielleicht erdrückt dich sogar fast etwas. Aber eines weiß ich hundertprozentig. Jesus Christus ist da für dich. Er ist da für dich, wenn du das willst. So wie bei Cori. Vielleicht sind auch heute Leute unter uns, die zum ersten Mal von dieser Liebe Gottes, von dieser unglaublichen Kraft, welche Cori so geholfen hat während dieser Zeit. Vielleicht sind solche Leute unter uns. Dann komm doch im Anschluss zu mir nach vorne oder zu uns. Es sind auch Leute hier, wo man liebend gerne für euch beten kann. Wir können euch dabei helfen, unterstützen, wie auch immer, Fragen beantworten. Wir sind sehr, sehr gerne für euch da. Und euch allen anderen, ich möchte euch einfach Mut machen. Nehmt das mit, lasst euer Herz von dieser Liebe, von dieser Liebe Gottes, von dieser unglaublichen Liebe erfüllen in dieser Adventszeit. Das Fest der Liebe steht vor der Tür, das schönste Fest, dass Jesus auf die Welt kam. Und ihr habt alle wunderbare Leute rund um euch, die euch mit Sicherheit am Herzen liegt, und nützt diese Zeit einfach auch, über den Sinn des Lebens zu reden, über den Sinn von Weihnachten zu reden. Nützt das. Ladet Leute ein. Wir haben Gottesdienste, Weihnachtsgottesdienste. Es findet wieder dieses super tolle Gospelchor-Konzert statt. Und ladet einfach Leute ein, dass noch ganz, ganz viele Leute von dieser Liebe, für dem, was Jesus Christus für jeden auf dieser Welt getan hat, dass diese Leute das erfahren. Und es geht nicht darum, dass die FEG plötzlich, was ich, wie viele Mitglieder hat, oder dass das G3 überquillt. Es geht nur darum, dass eure Lieben, eure Freunden, unseren Herrn Jesus Christus, der als Baby hier auf die Erde kam, der heranwuchs als junger Mann und mitten unter uns lebte, der Wunder vollbrachte, eines nach dem anderen, der für deine und meine Schuld am Kreuz gestorben ist, damit wir ewiges Leben haben können. Es geht nur darum, das ist das Einzige, was zählt. Ich möchte beten. Vater im Himmel, Herr Jesus, ich danke dir so sehr für diese Geschichte, für diese wahre Geschichte, die wir jetzt haben hören dürfen, Herr. Und ich wünsche mir einfach, dass das Gehörte einfach tief in unser Herz hineingeht und dass es uns einfach berührt und dass es uns einfach motiviert, dass es uns neugierig macht, dass wir auch genau diese Kraft haben wollen und uns danach sehnen, uns danach ausstrecken, die Cori, ihre Schwester und ihr Vater und die ganze Familie hatte. Ja, so siehst du uns alle, wie wir jetzt hier sind. Ja, ich bitte dich einfach, berühre du uns. Auch jetzt durch die Lieder, die wir singen wollen, gemeinsam in der Lobpreiszeit, wo wir dich jetzt einfach anbeten wollen, Lobpreislieder singen wollen, Herr. Ganz herzlichen Dank dafür. Amen.